Okay, dann nachdem ich die Bier schon aufgemacht habe, gebe ich dir mal deins.
Ja.
Dann lass uns mal anstoßen.
Prost.
Prost. Wir trinken heute ein Golden Ale, India Pale Ale. Genau.
Ja, wir wollen heute das Buch Schnelles Denken, Langsames Denken besprechen. Das habe ich in Englisch gelesen, das heißt da Thinking Fast and Slow. Ist von Daniel Kahneman geschrieben. Der ist Professor, amerikanisch-israelischer Professor für Psychologie, beschäftigt sich mit dem Verhalten des Menschen im Wesentlichen. Und hat auch den Nobelpreis für Wirtschaft gewonnen.
Muss man da stolz drauf sein?
Da muss man nicht stolz drauf sein. Aber es ist wahrscheinlich der einzige Nobelpreis, den er kriegt. Ich glaube, für Psychologie gibt es keinen. Das Buch kostet als Taschenbuch in Englisch 8,60 Euro. Die Kindle-Edition 6,78 Euro. Die deutsche Version broschiert kostet 16,99 und die Kindle-Edition 13,99. Und er beschreibt am Anfang dieses Buchs halt, dass er es hauptsächlich für die Wasserkühler-Konversation gemacht hat. Wasserkühler sind diese Wasserspender, wo man Trinkwasser bekommt. Und wenn man da seine Kollegen trifft, dann wird immer der neueste Klatsch und Tratsch ausgetauscht. Das ist wahrscheinlich eine eher amerikanische Sache, aber die Wasserkühler kommen ja immer mehr auch zu uns in die Büros.
In Deutschland wären das wahrscheinlich dann die Raucherecken, ne?
Ja, da sind aber die
Oder
Nichtraucher immer so ausgeschlossen.
die Teeküche.
Ja, was auch immer. Es geht jedenfalls im Wesentlichen um Klatsch. Und er sagt halt, ja, weil es macht uns ja mehr Spaß, die Fehler anderer Leute zu erkennen und außerdem ist es einfacher. Deswegen hat er sich gedacht, er schreibt mal ein Buch, damit wir die Fehler von allen anderen erkennen können. Und hat ja dieses Buch geschrieben, was seine Forschungen zusammenfasst auf dem aktuellen Stand zum Zeitpunkt, wo dieses Buch geschrieben worden ist.
Kannst du mir mal kurz einen Überblick geben über den Inhalt
Ja.
von dem Ding?
Also ich sag mal, wir machen mal die fünf Teile, die dieses Buch beschreibt. Die erste Geschichte ist zwei Systeme. Da wird das auseinander dividiert, das schnelle und das langsame Denken. Das sind nämlich zwei Systeme oder er nennt es zwei Systeme. Dann werden die Heuristiken und kognitiven Verzerrungen, also die Fehler, die so das schnelle Denken macht, erklärt. Dann wird auf die Selbstüberschätzung eingegangen, dass Menschen dazu neigen, ihre eigenen Fähigkeiten regelmäßig zu überschätzen. Dann gab es eine lange, oder hat er sich lange mit Entscheidungen und wie Menschen Entscheidungen treffen und wie rational und nicht rational das ist, auseinandergesetzt. Und für diese Forschung hat er auch den Nobelpreis bekommen. Und zum Schluss geht es um zwei Selbste. Das ist nämlich ein erlebendes Selbst und ein erinnerndes Selbst gibt, was nicht in allen Fällen übereinstimmt.
Was sind nochmal Heuristiken?
Heuristiken, wow.
Muss ich jetzt das Internet
Nee,
anstrengen?
brauchst du nicht. Ich überlege nur, wie ich es erkläre. Heuristiken sind Methoden, eine Aussage zu treffen mit nicht so genauen Mitteln. Ja, also manche Dinge, wenn du eine mathematische Formel für irgendwas hast, kannst du die exakte Antwort für irgendetwas angeben. Wenn du das nicht hast, dann musst du auf andere, einfachere Varianten zurückgreifen, die dir richtige Antworten geben, aber nicht die einzig richtige Antwort. Das sind so Annäherungen an die Antwort. Und Heuristiken ist halt okay. Pff, ich weiß jetzt die genaue, ich weiß jetzt nicht, wie viel mein Essen gekostet hat, aber ich weiß ungefähr, wie viel so ein Bier kostet, wie viel so ein Döner kostet und wie viel so ein Salat kostet. Also habe ich ungefähr zwischen 15 und 20 Euro, die ich dafür ausgeben muss. Das ist so eine typische Heuristik.
Also eine grobe Schätzung quasi.
Ja, das ist so eine Art Schätzung, ja.
Also aufgrund von Fachwissen und nicht genauen Daten einfach mal abgeschätzt. Passt.
Ja.
Okay, gut.
Man nutzt Heuristiken, also wenn man es genau nimmt, ist eine Statistik ja auch immer eine Heuristik, weil man sagt, okay, ich habe hier eine Ursprungspopulation, die zeigt folgendes Verhalten und das übertrage ich jetzt auf eine Gesamtpopulation, was ja natürlich auch keine exakte Geschichte ist, ne?
Okay, aber lass uns mal vorne anfangen, bevor wir jetzt da wieder über Dinge reden, die später vielleicht noch kommen. Du hast gesagt, es gibt zwei Systeme, und zwar das schnelle Denken und das langsame Denken. Wie unterscheiden die sich?
Wir kennen dieses schnelle Denken und das langsame Denken eigentlich schon so ein bisschen aus dem pragmatischen Denken und Lernen, wo wir den L-Mode und den R-Mode gehabt haben. Mhm. Die sind sich ähnlich, aber doch irgendwie nicht gleich. Also man soll, ich sag mal so, sie ähneln sich, aber man soll nicht auf den Gedanken kommen, sie wären dasselbe, weil das unterschiedliche Konzepte sind von Dingen, die beide in einem Gehirn stattfinden und insofern eigentlich nicht voneinander trennbar sind. Aber es macht, also das sind Gedankenprozesse, die in unserem Gedächtnis vorkommen, die natürlich aber immer miteinander verbunden sind. Ich fange mal mit dem schnellen Denken an und das nennt er im Wesentlichen System 1. System 1 ist ein randomly gewählter Name, aber das sagt sozusagen die ganze Wissenschaft. System 1 hat als Charakteristik, dass es schnell ist und dass es automatisch ist. Also wenn ich mit dir jetzt rede, Weini, und ich sage dir 1 plus 1, dann kannst du nicht verhindern, an 2 zu denken. Du wirst sofort diese Zahl errechnen, wenn du in der Lage bist, einfache Rechnungsaufgaben zu machen. Das ist, wenn ich meine Hand hebe, zu erkennen, dass das eine Hand ist. Mhm. Also Dinge, die komplett automatisch passieren, wo du auch nicht verhindern kannst, dass dein Gehirn es feststellt. Dein Gehirn kann nicht verhindern, dass du siehst, dass mein T-Shirt grün ist und solche Dinge. Mhm. Du kannst natürlich die Augen schließen, aber das ist ein anderer Punkt. Und es ist assoziativ. Das heißt also, wenn ich grün sage, dann bist du geneigt, an etwas Grünes zu denken, wie zum Beispiel unser Logo.
Mhm. Oder wenn du Baum sagst, dann habe ich irgendwie ein Bild von einem stereotypen Baum im Kopf und so Geschichten. Ne? Mhm.
Also, das hat schon viele Ähnlichkeiten mit diesem Elmo, dieser Retrieval Engine. Daher kommt halt die Ähnlichkeit. Genau. Und ein wichtiger Punkt ist, wir persönlich haben keine Ahnung, wie es funktioniert. Uns kommen Ideen in den Kopf, ohne dass wir wissen, wo die herkommen.
Das ist dann immer so dieser Effekt, du erzählst mir was und ich komme auf, weiß der Geier welchen Wegen, auf irgendwelche Beispiele, wo du dann sagst so, hä? Was will er mir damit jetzt sagen? Ne?
Genau.
Mhm. Ja, kenn ich.
Dann haben wir das langsame Denken, System 2, 1 und 2, kann man sich einfach merken. Und wenn ich dir jetzt die Zahlen 374 mal 19 sage, dann müsstest du richtig arbeiten, um das auszurechnen. Es sei denn, du bist Gedächtniskünstler.
Ja, also ich müsste auf jeden Fall mal meinen Taschenrechner suchen.
Ja. Aber du würdest es hinkriegen, das auszurechnen, entweder mit einem Stift oder im Kopf. Aber es wäre Arbeit. Also du müsstest richtig drüber nachdenken. Ne?
Also dann auch bewusst mich hinsetzen und sagen, okay, 19 ist fast 20 mal, dann nimmst du das Ganze mal 2, hängst 0 hinten dran und ziehst einmal 374 ab.
Ja.
Und,
Das heißt, an der Stelle siehst du, System 2 ist für Berechnung schwieriger Dinge zuständig, für das Nachdenken, das bewusste Nachdenken über alles. Und du kannst, System 2 kannst du kontrollieren. Du kannst sagen, ich will das jetzt ausrechnen und du kannst halt sagen, nee, keinen Bock.
Wie ich gerade.
Und interessant, wenn ich eine Kamera auf dein Gehirn, auf deine Augen packen würde, könnte man sehen, während du diese Berechnung machst, solange wie du rechnest, werden deine Pupillen größer, also richtig messbar. Und wenn du entweder damit aufgibst oder mhm. die oder das Resultat gefunden hast, mhm. werden sie wieder kleiner. Man kann also, das hat er beschrieben, die haben Experimente gemacht, wo sie wirklich die Kamera auf die Augen gemacht haben und dann haben sie den Participants gesagt, warum hast du denn jetzt aufgegeben? Und dann haben die gesagt, woher wisst ihr denn, dass ich gerade aufgegeben habe? Ne? Weil die Pupille sofort kleiner wird, das kann man richtig sehen.
Ja. Haben die auch eine Erklärung dazu gefunden, warum das so ist oder haben sie nur diesen Effekt erkannt?
Naja, es ist halt anstrengend. Das Gehirn muss sich darauf konzentrieren und auch die Augen sind Gehirnfunktion mhm. und damit bläht sich die Pupille auf. Aber ich kann mir jetzt nicht genau daran erinnern, ob sie es physikalisch erklärt haben. Also nein, sie haben es nicht erklärt eigentlich.
Ah, okay. Schade, hätte mich interessiert.
Könnte man aber wahrscheinlich untersuchen. Aber was sie relativ sicher haben, ist, dass diesen Zusammenhang haben sie relativ sicher bewiesen.
Haben sie da auch irgendwie... oder kommen wir da vielleicht später dazu, weil ich bin gerade überlegen, so, du kriegst irgendwie ein Problem vorgestellt und dann hast du erstmal so diese Assoziationen, also das heißt, du guckst dir das Ding an, liest dir einen Text durch, der beschreibt ein Problem, dann hast du erstmal ganz viele Ideen und dann fängst du nachher an, über diese Ideen nachzudenken und sortierst die dann aus oder läuft das irgendwie ganz anders?
Nee, das läuft parallel. Also ich meine, das System 1 läuft immer. Du kannst es ja nicht abstellen. Mhm. Also im Gegensatz zum bewussten Denken kannst du ja nicht abstellen, dass du irgendwas wahrnimmst. Mhm. Das heißt, es kommt immer und immer wieder. Die einzige Entscheidung, die du treffen kannst, ist, und da komme ich jetzt zu dem nächsten Punkt, die zweite Aufgabe von System 2 ist die Kontrolle von System 1. Also was von dem, was mein assoziativer Heuristiken Automat mir da an Antworten raushaut, gebe ich jetzt weiter. Ich habe dich eben gefragt, ich habe eben 1+1 gesagt und du wusstest sofort, dass es 2 ist. Das ist überhaupt, das kannst du überhaupt nicht abstellen. Aber dein System 2 hat sich entschieden, es nicht zu sagen. Das ist genau der Punkt von System 1 und System 2. System 2 ist eigentlich der Kontrolleur von System 1. Aber das Problem mit System 2 ist, es ist aufwendig. Es ist anstrengend. Nachdenken ist Arbeit. Du siehst es an den Pupillen. Und Menschen tendieren von der Natur her dazu, es nicht zu machen. Und das ist genau der Punkt, der viel von den Problemen, die beschrieben sind in diesem Buch, ausmacht. Er redet da von Cognitive Ease, also kognitiver Bequemlichkeit. Du bist zu bequem, bestimmte Dinge mit deinem System 2 gegenzuchecken. Und deswegen nimmst du einfach das, ohne genau zu prüfen, was System 1 dir vorschlägt.
Kurz dazu. Ist es auch so ein bisschen wie dieses viele von unseren Entscheidungen basieren auf Erfahrungswerten, die zwar meistens stimmen, oft auch nicht ganz falsch sind, aber in den wenigsten Fällen irgendwie Probleme verursachen. Weil so eine ähnliche Argumentation hat man ja auch bei Being Wrong, wo es dann gesagt hat, so naja, schnelle Entscheidungen treffen und so weiter, das passiert auf Erfahrungen, die du hast. Und das kommt mir gerade so ein bisschen vor. Ne? Du hast Erfahrung, es ist assoziativ, du siehst irgendwas und denkst, alles klar, so muss ich mich entscheiden. Dann machst du das. In 95% der Fällen ist es absolut kein Thema. In weiteren 4% der Fällen ist es okay, weil nichts Wildes daraus hervorgeht. Du hättest vielleicht anders reagieren können, besser reagieren können, aber das ist egal. Und in 1% der Fälle hast du richtig ein Problem, weil du nicht vorher drüber nachgedacht hast.
Genau, ja. Ne? Genau das ist auch der Punkt. Also er geht hier natürlich verstärkt auf die Fehler ein, aber er sagt insbesondere am Anfang des Buchs auch immer wieder, in den meisten Fällen funktioniert System 1. Und System 1 ist, man kann das auch mit Intuition gleichsetzen. Ne? Also wenn du dein Auto nach links fährst, denkst du nicht bewusst darüber nach, sondern machst das intuitiv. Du bremst, du fährst nach links und gut ist. Und genau das ist es, was er hier beschreibt. Bei diesem Autofahrbeispiel sieht man auch, dass Dinge von System 2 nach System 1 wandern können. Das ist genau der Punkt, glaube ich, wo dieser Unterschied zwischen, zwischen dem Andy Hunt von dem L- und R-Mode so ein bisschen rauskommt. Ne? Mhm. Du kannst keine Aufgaben von dem R-Mode in den L-Mode shiften.
Ja.
Du kannst aber, also weil du, als du fahren gelernt hast, musstest du dich richtig anstrengen, dass du dich dran erinnerst, wie du jetzt eine Linkskurve fährst, ne? Dass du vom Gas gehst, Kupplung drückst im Zweifelsfall noch,
Gang bremst,
blinken, Gang runterschalten, blinken, in die
Spiegel gucken,
und das sind ja tausend Dinge, die du machst. Und das war ursprünglich mal dein System 2, aber dann hast du es so oft gemacht, jetzt ist es System 1.
Das ist halt der Erfahrungswert dann, ne?
Und ja, an dem Punkt vielleicht noch eine kleine Anekdote. Sie haben mal eine Übung gemacht mit so einem Puzzle, wo man reinfallen kann. Also irgendwie etwas, wo die erste Intuition dir die falsche Antwort liefert und du musst halt dein System 2 anschalten, um relativ mit wenig Aufwand dann aber die richtige Antwort zu geben. Was sie dann gemacht haben, ist, den Teilnehmern dieser Übung einmal leicht lesbare Übungen gegeben und einmal so eine schlechte Kopie, wo man sich richtig, also auch mit den Augen und so anstrengen musste. Und was sie festgestellt haben, war, dadurch, dass man den mentalen Effort aufbringen musste, die schlecht lesbare Schrift zu lesen, war System 2 schon aktiviert. Und die Ergebnisse von der Gruppe, die schlechter lesen konnte, war besser.
Also das heißt, wenn ich jetzt irgendwie, dummes Beispiel, ne? Ich bin Lehrer und ich möchte meinen Schülern was Gutes tun, dann gebe ich denen eine Klassenarbeit, die eine schlechte Kopie ist.
Ja, ich glaube, da ich glaube, da reicht es nicht. Also es war ja tatsächlich so eine Übung, wo deine Intuition dir tendenziell ein mathematisch falsches Ergebnis vorgibt. Und dadurch, dass du dich dann mehr konzentrieren musstest, warst du less likely, die richtige Antwort zu geben.
Okay, schöne Idee wäre es gewesen. Ne?
Ja. Letzter Punkt dazu, wir glauben, wir sind System 2. Also die Stimme in deinem Kopf ist System 2. Also, und das rationale Denken, was wir glauben zu haben, ist System 2.
Aber eigentlich sind wir System 1.
Bitte?
Aber eigentlich sind wir System 1.
Eigentlich sind wir beides. Wir nehmen System 2 halt wahr und System 1 funktioniert automatisch. Kennen wir nicht. Wir sind nicht der Typ, der die Linkskurve fährt. Wir sind der Typ, der währenddessen mit seiner Freundin telefoniert. Aber beide Dinge finden in unserem Kopf statt. Und
Das heißt, es läuft wirklich dann gleichzeitig, ne? Also parallel, ne? System 1 Autofahren, System 2, System 1 Freundin zuhören und automatisch antworten, System 2 Autofahren. Nee, Moment.
Ungefähr so.
Ungefähr so. Eigentlich genau andersrum, aber sei es drum.
Hoffentlich für dich.
Okay, gibt es noch was zu sagen zu den zwei Systemen? Ich glaube, das habe ich so halbwegs jetzt verinnerlicht.
Nee. Ich habe jetzt zwei interessante Effekte, die sich daraus ergeben. Der Punkt 1 ist, sie haben mal eine Umfrage gemacht, wo so in den 70ern, wo hier in Europa so ein bisschen die Terroristen rumgerannt sind, also RAF und so.
Der deutsche Herbst, ne?
Ja. Ja, unter anderem, aber es war ja auch in anderen Ländern.
Ja, die IAA gab es da damals auch noch.
Und da haben sie bei Amerikanern, die nach Europa reisen sollten, wollten, was weiß ich, eine Umfrage gemacht und haben halt gesagt, wir bieten dir an eine Versicherung, die so und so viel Dollar, ich glaube es waren 1000, ich weiß es aber nicht mehr, bezahlt, wenn du umgebracht wirst. Wie viel wärst du bereit dafür auszugeben? Und da haben die eine Zahl gesagt. Und haben die eine andere Gruppe genommen, aber vergleichbar, denen sie gesagt, wie viel würdest du ausgeben für eine Versicherung, die 1000 € zahlst, wenn du in einem terroristischen Akt umkommst? Die sie gefragt haben, ob sie in einem terroristischen Akt, also ne, die für den terroristischen Akt, die Coverage, die haben mehr bezahlen wollen. Das heißt, die Leute haben mehr Angst davor, von einem Terroristen getötet zu werden, als überhaupt getötet zu werden. Was statistischer Unsinn ist. Weil die Wahrscheinlichkeit definitiv höher ist, überhaupt getötet werden, weil der Fall durch einen Terroristen getötet wird.
Schließt es ja, also ist ja nur ein Prozentsatz von diesem überhaupt getötet zu werden. Ja. Ne?
Und dieser Effekt nennt man Verfügbarkeit von Informationen. Wenn du also gefragt wirst, wie viel Angst hast du vorm Sterben, dann denkst du in deinem Gedächtnis, wie viele Leute kenne ich, die gestorben sind. Mhm. Wenn du, oder von wie vielen Todesfällen habe ich gehört. Mhm. Wenn du sagst, von Terroristen umgebracht werden, denkst du in deinem Gehirn, über wie viele Terroranschläge habe ich gehört. So. Und da die in den Medien so häufig sind, kommt dir das viel häufiger vor. Also, wenn du dich mit deinem System 2 dran setzt, kannst du genau diesen Aufschluss machen, den ich da gemacht habe. Ja. Dein System 1 arbeitet aber assoziativ und nur über diese verfügbaren Informationen. Und wups, hast du mit dieser Heuristik, das ist eben die Heuristik, die du da machst, ne? Wie oft habe ich von Terroristen gehört und wie oft habe ich von Todesfällen gehört? Und genau darüber läuft es schief.
Ja, aber das ist ja auch so ein bisschen das, was ich immer den Medien vorwerfe, dass sie keine Vergleichszahlen anbieten, ja. Also gerade wenn dann irgendwie so Statistiken kommen oder weiß der Geier was, ja. Ich meine, dass sie über terroristische Anschläge öfters berichten wie über den alltäglichen Autounfall, das ist klar. Aber wenn es dann wirklich so um Statistiken geht, dann denke ich mir ab und zu, ja, okay, dann gib mir mal Vergleichszahlen. Ne?
Aber ich glaube, es würde keinen Unterschied machen. Man kann das punktuell kritisieren an der Stelle, aber das Problem liegt in deinem Gehirn.
Ja, aber wenn du Vergleichszahlen hast, dann fängst du ja wohl, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wenn du Vergleichszahlen hast, wenn diese Aussage in den Kontext gesetzt wird, dann fängst du ja an, eher drüber nachzudenken, bist dann schon wieder im System 2 drin. Ne? Also wenn sie jetzt sagen, okay, keine Ahnung, jährlich sterben 100.000 Leute, beim Überqueren eines eines Zebrastreifens, dann sage ich mir, okay, gut, ist das jetzt viel oder wenig?
Ja, das Ganze ist noch ein bisschen fieser. Das mit den Terroristen ist ein besonderes Beispiel. Je konkreter du an der Stelle die Todesursache machst, umso wahrscheinlicher kommt es dir vor. Anderes Beispiel, was die hatten.
Also das heißt, wenn ich dann die Leute nicht nur frage, okay, du wirst vom Terroristen getötet, sondern du wirst vom Terroristen geköpft, dann haben sie noch mehr Angst davor, oder was?
Wahrscheinlich.
Ach, das ist ja.
Intuitiv hast du noch mehr Angst davor, weil es dir viel präsenter ist.
Das ist ja quasi ein Mindfuck, oder?
Ja, aber genau darum geht's. Ich gebe dir ein anderes Beispiel, was da auch drin war. Sie haben Leute gefragt, für wie wahrscheinlich halten sie es, dass in Amerika eine Flut stattfindet, die 1.000 Menschen umbringt. Und dann haben sie Leute gefragt, für wie wahrscheinlich halten sie es, dass in, ich weiß gar nicht, war irgendein Bundesstaat, ich glaube, das muss irgendein Bundesstaat mit mehr gewesen sein. Also in irgendeinem amerikanischen Bundesstaat haben das dann den Bundesstaat konkret genommen und gesagt, ein Erdbeben stattfindet, durch das eine Flut ausgelöst wird, in dem 1.000 Menschen sterben. Und wieder war die Zahl bei denen, wo sie es wesentlich konkreter gemacht haben, deutlich höher als bei den anderen. Weil sie es konkret gemacht haben, weil das ein Erdbebengebiet war, was am Wasser war, kannst du dir das besser vorstellen, als wenn du die USA als Ganzes siehst.
Gut, ich meine, das ist in Texas, ja, wobei, ja, dass es eben in Wüstenstaaten keine Flut gibt.
In welchem Bundesstaat ist Detroit?
Man fragt mich nicht. Das lässt sich mal rausfinden.
Live googeln.
Ich google nicht, ich Wikipedia. Ah. Wikipedia. Detroit. Schreibt man das so? Michigan ist das. Detroit ist in Michigan. Und zwar im Südosten von Michigan. Willst du noch mehr wissen?
Nee, brauche ich nicht. Also sie haben gefragt, wie hoch schätzen die Kriminalitätsrate in Michigan ein? Mhm. Bewohner des Staates haben die Kriminalitätsrate wesentlich höher eingeschätzt als Leute, die nicht in Michigan leben. Mhm. Weil Detroit hat ein riesen Kriminalitätsproblem und Bewohner von Michigan haben eine wesentlich höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie wissen, dass Detroit ein Problem hat. Und damit wird die Kriminalitätsrate wesentlich höher eingeschätzt. Mhm. Was interessant ist, wenn man unabhängig von dieser Frage innerhalb der letzten 2-3 Minuten über Detroit geredet hat, aha, und nur gesagt hat, ach, ich war letzte Woche in Detroit, das war total cool, wir haben uns Autos angesehen, bla bla bla. Mhm. Steigt die Kriminalitätsrate, die Subjekte, also die Studiensubjekte, schätzen, wenn sie diese Frage kriegen. Obwohl sie dann quasi keine neuen Informationen haben. Du hast nur einmal Detroit erwähnt und dann wurde die Verbindung, oh, Detroit, Michigan, nochmal aktiviert, mhm, in deinem assoziativen Hirn. Und das führt dazu, dass du dich besser daran erinnerst. Ich gehe mal zu dem nächsten Effekt. Der ist an der Stelle ähnlich. Das ist der sogenannte Anchoring-Effekt. Die krasseste Form, wie sie diesen Anchoring-Effekt nachgewiesen
haben. Anchoring von Anker oder vom Nachrichtensprecher?
Nee, vom Anker.
Vom also, Anker, okay.
Ja, der Anchoring-Effekt, keine Ahnung. Den hätte ich mal übersetzen sollen. Das findet auch unter dem Stichwort Priming statt. Mhm. Das ist tatsächlich eine deutsche Untersuchung. Sie haben einen Richter, bevor er ein Urteil fällt, würfeln lassen. Mhm. Einfach würfeln lassen. Und haben nachgewiesen, dass die Zahl, die auf dem Würfel gewürfelt wurde, einen Einfluss darauf hat, wie viele Monate Gefängnis sie einem Angeklagten geben. Das heißt, immer wenn du eine monetäre oder irgendeine mit einer Zahl verbundenen Entscheidung triffst, wird dein Gehirn dadurch beeinflusst, dass du eine andere Zahl siehst.
Das heißt, wenn ich mal vor Gericht stehe, dann nehme ich einen gezinkten Würfel mit und würfel einfach mal so die Eins. Ja, mach so ein Einserpasch, ja, oder so.
Ne? Ich meine, der Effekt ist nicht riesig. Ne? Also machen wir uns nichts vor. Das hat also nicht eine Auswirkung, wo du sagst, oh, das ist total bedenklich oder so für unser System. Es hat aber einen statistisch nachweisbaren Effekt.
Das heißt, wir reden dann jetzt halt nicht davon, dass ich dann anstatt 20 Jahre nur 5 Jahre kriege, sondern anstatt 20 Jahre 18 Jahre.
Irgendwie sowas.
Und dass in 100 Fällen der Schnitt irgendwie um 1-2 Jahre sinkt oder so irgendwas.
Ja, der einzige Punkt ist, sie haben nachweisen können, das Sehen einer Zahl hat einen Effekt, wenn ich eine andere Zahl erzeuge. Das wird natürlich häufig verwendet beim Verhandeln. Ne? Mhm. Also wenn du verhandelst und willst ein Auto verkaufen, dann solltest du als erstes vorschlagen mit einer hohen Zahl, weil du dann der Priming bist, der die hohe Zahl vorschlägt. Mhm. Wenn du jetzt in der dummen Situation bist, dass du ein Auto kaufst, da steht aber schon ein Betrag. Die einzige Chance, die du hast an der Stelle, um dein System 1 nicht beeinflusst zu haben, ist, diese Zahl als völlig off the shelf ablehnen und sagen, darüber verhandle ich nicht, wir wollen eine andere Verhandlungsbasis haben als diese Zahl. Mhm. Andernfalls kommst du aus diesem Anchoring-Effekt einfach nicht raus.
Mhm. Ich verhandle eh immer so, dass ich, mein Gott, das kann ich jetzt ja sagen, viele Leute, die hier zuhören, werden eh nie was von mir kaufen, dass ich mir eh immer überlege, okay, was will ich denn haben? Und dann nochmal einen gewissen Prozentsatz, der nicht unerheblich ist, draufschlage, weil es geht ja hier auch ein bisschen ums Verhandeln, ne? Und das ist dann vielleicht wirklich genau das, ne? Dass ich dann okay sag, so, naja, okay, gut, hier, ich hätte gern mindestens 500 Euro dafür, schreibe ich mal 750 Euro Verhandlungsbasis, dann können mich die Leute auf 600 Euro runterhandeln und sie sind glücklich und ich freue mich, dass ich auch noch mehr als dann mein Mindestmaß verdient habe.
Ja, du musst nur gucken, dass der andere nicht den ersten Vorschlag macht.
Ja, klar.
Also, und das ist auch nachweisbar, wenn der andere als erstes 250 vorschlägt, wird ein anderes Ergebnis bringen bei dir, als wenn er 350 als erstes vorschlägt.
Okay, aber na, da kommen wir wieder zu tief in andere Diskussionen noch rein.
Ja.
Gilt das nur für Zahlen, dieses Anchoring, oder gibt es da noch irgendwie andere Dimensionen, für die das gilt?
Naja, also dieser Priming-Effekt funktioniert halt überall anders auch. Mhm. Also wenn ich rot sage und du danach nach einem Lebensmittel gefragt wird, ist es messbar wahrscheinlicher, dass du Tomate sagst, als dass du Gurke sagst.
Mhm. Ah, da gibt es auch so dieses Spielchen. Sag 20 Mal ganz schnell Milch nacheinander und dann fragt dich irgendjemand, welche Farbe hat Wasser und dann sagst du weiß oder so irgendwas in die Richtung. Also da gibt es so ganz lustige Spielchen.
Ja, genau. Und das ist genau so ein System. Das ist so ein System 1 Ding, was deinem System 2 escaped. Mhm. Ne?
Ja.
Weil du müsstest halt an der Stelle arbeiten, um festzustellen, Wasser ist Wasser durchsichtig?
Ja, durchsichtig oder blau. Ab und zu vielleicht auch weiß, wenn es gerade schäumt.
Ja. Aber das ist genau der Punkt. Das ist exakt der Effekt. Das ist dann nochmal. Ja, also bei Priming geht es halt im Wesentlichen darum zu sagen, egal was du in deiner Umwelt siehst, es verändert, wie du dich entscheidest.
Mhm.
Auf ganz komische Weise.
Mhm.
Sie haben auch so eine interessante Studie gemacht, wo sie, ich glaube, es waren Schüler, vielleicht auch Studenten, mit Worten konfrontiert haben, die mit Älterwerden zu tun haben. Also schlecht hören, Demenz oder so. Sie haben nicht gesagt, älter werden oder so. Mhm. Und dann mussten sie von einem Raum in den anderen gehen. Und die Gruppe, die sie mit diesen Älterworten exponiert hatten, die sind langsamer gegangen. Die sind messbar langsamer gegangen, weil sie irgendwie in ihrem Gehirn dieses Älterwerden drin hatten.
Ich bin skeptisch, was das angeht.
Das ist,
mich würde wirklich mal so die Studie interessieren dafür.
Ja, also
hat er die als Quelle in einem Buch drin?
Die sind als Quelle alle drin.
Ah, okay, gut, dann.
Also der Kerl ist Wissenschaftler. Da, ich habe die Quellen natürlich nicht alle gecheckt, ja.
Ja,
aber
klar,
die Studien sind gemacht worden und die Effekte sind statistisch signifikant.
Ja, sehr cool. Okay, was gibt es sonst noch?
Ja, also das beschäftigt sich mit dem letzten Teil des Buches, wo es um zwei Selbste geht. Und da hat er, das ist nochmal so ein...
Zwei Selbste. Das hat aber nichts mit dem Ich und dem Über-Ich zu tun und so.
Nee, das hat was damit zu tun. Also das geht jetzt von System 1 und System 2 eigentlich nochmal einen Schritt weg.
Aha.
Er geht darum, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem Erlebenden Selbst und dem Erinnernden Selbst. Und das wird in einem Kapitel auf das Wohlbefinden, Wellbeing, gepackt. Und wenn man jetzt sagt, oder es gibt einen messbaren Unterschied zwischen dem Erlebenden, also geht es dir jetzt gut, und dem im Nachhinein draufguckenden, oh, war der Urlaub schön.
Mhm.
Weil wenn du erlebend bist, um es ganz krass zu sagen, bist du derjenige, der mit dem Foto die ganze Zeit rumläuft und alles fotografiert und überhaupt keine Zeit hast, die Landschaft zu genießen.
Mhm.
Aber im Nachhinein sagst du, ah, war das toll, guck mal die tollen Urlaubsfotos.
Mhm.
Und das ist genau der Punkt, wie ich mir das dann immer vorgestellt habe. Und sie haben mal geguckt, okay, was führt dazu, dass es dem Erlebenden selbst gut geht? Und das ist halt, eine Geschichte ist, es geht dir gut, wenn du die Aktivität, die du gerade machst, lieber weiterführen würdest, als sie aufzuhören.
Mhm.
Und wenn du sagst, ich möchte jetzt eigentlich nicht gestört werden.
Mhm.
Ja, kommt dann mit diesem Flow und so weiter nochmal mit rein. Das ist auch so interessante Geschichte, dass du quasi sagst, wie du dich, während du auf der Arbeit bist, fühlst, hat fast überhaupt nichts damit zu tun, wie zufrieden du in deinem Job bist. Sie haben zum Beispiel gemessen, dass das Schlimmste für das Erlebende selbst ist, wenn du alleine bist. Das Einzige, was wirklich nur schlimmer ist, wenn du alleine mit deinem Chef bist.
Ja, das.
Für die Jobzufriedenheit spielen aber noch ganz andere Dinge eine Rolle. Zum Beispiel flexible Arbeitszeiten. Das ist für das Erlebende selbst relativ irrelevant, während du auf der Arbeit bist.
Ja.
Aber das ist für dich relativ wichtig, weil dann kannst du dein Leben darum planen. Die ganzen Benefits, die du nebendran hast, das Gehalt und so weiter. Das ist alles für die Zeit, während du auf der Arbeit bist, völlig irrelevant.
Ja.
Und da siehst du auch diesen Unterschied.
Ja, ich glaube, das ist ganz schön, ich glaube, dieses Arbeitsbeispiel, das ist eigentlich ganz gut. Weil es gibt einfach Tage, da setze ich mich morgens hin, mache meinen ersten Kaffee und fange an, was zu machen. Und dann ist der Tag rum und ich habe es eigentlich gar nicht gemerkt, wo er hin ist. Und ich denke mir dann ab und zu so, ah, verdammt, hier, jetzt machst du noch 1-2 Stunden weiter und dann sitze ich halt noch 3-4 Stunden da, bis dann halt mal das Licht ausgeht. Und es gibt andere Tage, da setze ich mich morgens hin, mache meinen Kaffee, fange an zu arbeiten und denke, der Tag müsste doch langsam rum sein und es kommen erstmal die ersten Leute und gehen Mittagessen. Ich glaube, das ist so dieses Wellbeing, ne? Also wenn du dann im Flow bist und einfach nicht aufhören willst und nicht aufhören kannst, dann vergeht es wie im Fluch einfach, ne?
Ja.
Dann geht's dir gut.
Ja. Selbe Geschichte haben sie übrigens mal mit, wenn man viel Geld hat, ausprobiert. Es heißt ja immer so, viel Geld macht nicht zufrieden. Was sie gemessen haben, ist, dass es auf das Erlebende selbst überhaupt keinen Einfluss hat. Also du hast so diese Kurve, wenn du überhaupt kein Geld hast, dann ist es total scheiße, bla bla bla. Und irgendwann hast du so ein Plateau und dann geht's gerade weg. Da kannst du so viel Geld mehr haben, das hat auf dein Erlebnis selbst überhaupt keine Ahnung.
Wie viel Geld war das?
Weiß ich nicht. Haben sie, glaube ich, auch gar nicht gesagt. Aber das ist so eine veraltete Studie. Das bringt dir überhaupt nichts, wie viel Dollar du vor 10 Jahren hättest haben müssen.
Aber das hätte man hochrechnen können und dann hätte man sagen können, so alles klar. Das ist so das Ziel für die nächste Gehaltsverhandlung und dann ist gut.
Es könnte sein, dass du da schon längst drüber bist. Ich glaube, es war echt nicht so wahnsinnig viel. Die Theorie, die dahinter steht, ist natürlich okay, dass man, wenn man viel Geld hat, sich vielleicht an den kleinen Dingen nicht mehr so sehr freuen kann. So. Aber das war nur eine Theorie, das haben sie nicht nachweisen können. Wo es aber schon einen Einfluss drauf hat, ist auf die Zufriedenheit mit dem Leben insgesamt. Also damit, wie man sein Leben selbst sieht, weil man aus irgendeinem Grund sich dann gewertschätzter fühlt oder was weiß ich, oder weil man meint, oh ja, ich kann mir den tollen Urlaub leisten und so. Das Audio-Interface kann ich mir kaufen, genau. Solche Dinge. Also auch ein sehr, sehr interessanten Punkt. Und es gibt einen interessanten YouTube-Interview mit dem Daniel Kahneman, wo auch das Buch nochmal so ein bisschen vorgestellt wird, wo er sagt, ihn interessiert vor allen Dingen, welches von den beiden Selbsten am wichtigsten, am meisten Einfluss auf die persönliche Gesundheit hat. Weil das ist eine offene Frage, das weiß man nicht. Man weiß, dass beide wichtig sind und dass man beide glücklich machen muss. Also man muss sowohl im Nachhinein denken, oh, war das ein geiler Urlaub, wie auch während man da ist, irgendwie das Gefühl haben, dass er cool ist. Aber was für einen Einfluss das auf die Personal Health, sagt er, hat, ist noch unbekannt. Das würde er gerne noch rausfinden.
Okay. Wie ist das? Kann es auch passieren, dass sich das Erlebende selbst sich mehr oder minder langweilt und irgendwie nur so 2-3 Highlights in dem Urlaub drin sind und das Erinnerte selbst sagt dann trotzdem, boah, das war ja so ein geiler Urlaub, weil da ist 1, 2, 3 passiert und dass ein Großteil des Urlaubs irgendwie halb relativ langweilig eigentlich war, das vergisst du dann?
Gibt's ja, das kann ich mir, das kann, ich meine, Langeweile ist ja was, da erinnerst du dich sehr schwer dran, ne?
Es sei denn, du hattest nur Langeweile.
Ja, ja. Also gerade solche Dinge machen halt den Unterschied dann aus, ne?
Ich glaube, das wäre wirklich interessant. Wann hat er das Buch geschrieben?
Hast du das? Weiß ich nicht. Das ist aber noch nicht so ultra lange her. Vielleicht, vielleicht 4 Jahre her.
Weil mich würde dann jetzt interessieren, ob er dann zu diesen zwei Selbsten nochmal was Neueres geschrieben hat.
Ja, also er wird sicher kein Buch mehr veröffentlicht haben. Der wird ja vielleicht ein paar Papers zu veröffentlichen haben, ne?
Ja, okay, dann müssen wir eben die wissenschaftliche Fachzeitschrift der Wahl. gerade abonniert haben für das Schweinegeld, was die Dinger nun mal kosten.
Also es ist 2011 ist das rausgekommen, das Buch.
Ah, okay, dann wird das relativ up-to-date sein. Ne? Ja. Das ist dann relativ schwierig. Dann noch.
Naja, aber die können in 3 Jahren können die eine ganze Menge schon wieder rausgekriegt haben. Mhm. Aber naja, gut, was von dem dann wirklich gesichert ist und was nicht, das ist dann wieder die Frage.
Ja, ich finde es dann auch immer so ein bisschen kritisch, sich auf Studien aus den 70ern und 80ern zu verlassen. Weil erstens mal, wie du schon gesagt hast, ist es halt schon eine Zeit lang her. Und zweitens denke ich mir dann halt auch immer so, Studien, ne, traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Und wir hatten ja mal diese Geschichte, dass man dann aus Studien gerne die Extreme rausschmeißt und dann die Grenzen der Extremen genauso legt, dass das präferierte Ergebnis rauskommt. Und es sind ja alles so Effekte, die wir in diversen anderen Büchern auch schon mal besprochen haben.
Naja, nun gut, also klar können die Daten dieser Studien alle manipuliert sein.
Mhm. Ich meine nicht, dass die Daten manipuliert sind, sondern dass schon mit einer sauberen Methode rangegangen wird, aber die Definition der Methode dann eben entsprechend gewählt wird. Ne?
Weißt du nicht. Aber ich sag mal, auf die absoluten Zahlen würde ich mich nicht so sehr verlassen. Mhm. Worauf man sich, glaube ich, schon verlassen kann, ist so die grundlegende Geschichte dieses Priming-Effekts. Mhm. Ja? Also und auch die grundlegende Assoziativkette, die sich da halt daraus ergibt, dass du halt wenn du eine große Zahl siehst, dass du dann eher mehr Geld gibst, als wenn du eine kleine Zahl gibst. Ah, das ist ein schönes Beispiel, was sie hatten. In einem Institut für, ich glaube, es war sogar ein psychologisches Institut, gab es eine Kaffeekasse. Also, und die heißt dann irgendwie Kasse des Vertrauens. Mhm. Und da haben sie kommentarlos an einem Tag, also eine Woche lang, eine Blume drüber geklebt und über dieses Schild, ne? Mhm. Kasse des Vertrauens. Und da stand auch nicht dran, wie viel der Kaffee kosten sollte und so ein Quatsch. Mhm. Eine Woche eine Blume, nächste Woche Augen. Und das über mehrere Wochen gemacht. Mhm. Und sie konnten nachweisen, dass der Beitrag der Leute, die was in die Kaffeekasse reingetan haben, signifikant höher war, also so richtig höher. Es waren irgendwie 20 Pence, das war in England, 20 Pence in Blumenwochen und irgendwie 60, 65 Cent in Augenwochen, weißt du? Das heißt, nur die Tatsache, dass du wahrscheinlich auch relativ unbewusst Augen gesehen hast, hast du dich mehr beobachtet gefühlt, als die Tatsache, dass du da Blumen gesehen hast.
Also ich kenne das Spiel, das habe ich früher auch gerne gemacht, wenn man dann so auf Spendensammelaktionen geht, dass man dann immer guckt, dass man einen Bekannten ganz oben auf die Liste draufpackt und dann ihn halt zu einem möglichst hohen Betrag überredet, weil die ganzen Leute, die dann spenden, sich halt eben genau an diesen Betrag orientieren, der da oben steht. Ne?
Ja. Ja, wobei da bist du natürlich aktiv. Also ich glaube, das ist sogar eine Pressure, die auf System 2 so ein bisschen wirkt, ne? Mhm. Das ist nicht so sehr eine Pressure, die auf System 1 wirkt, weil du nimmst das halt bewusst wahr und da steht jemand vor dir, der guckt da drauf, was du gerade schreibst, ne?
Mhm. Oder man müsste es eben so machen, dass man dann eben Augen oben auf das Papier drauf macht.
Ja, aber du guckst ihm ja. Also ich glaube, das macht dann keinen Unterschied, wenn du den dabei anguckst und so.
Das reicht schon.
Okay, wollen wir.
Okay, also du fandest das Buch gut, habe ich jetzt mal so rausgehört, ne?
Ja.
Was hat dir besonders gut dran gefallen?
Mir hat besonders gefallen, dass sehr viele Beispiele gemacht wurden, dass es auch sehr lustig geschrieben ist und du kannst es halt alles gut nachvollziehen, weil, und es wird halt zu jedem Faktum, was er da präsentiert, werden ein oder mehrere Studien dann auch genau erklärt mit, ne, also ich habe ja jetzt von mehreren Studien erzählt und die wahrscheinlich zum Teil nicht ganz richtig wiedergegeben, weil meine Erinnerung da nicht gut genug ist. Aber halt, also dieses plastisch machen mit den Schulen und auch halt die Klarheit, ja, was eigentlich das Problem so sehr ist, ne? Und also dieses System 1 und System 2, er sagt immer, das sind Agents, also Charaktere, die unabhängig voneinander agieren. sind sie natürlich nicht. Das findet alles in demselben Gehirn statt. Es sind nur unterschiedliche Arten von Gehirnarbeit und das ist wahrscheinlich auch alles viel komplexer. Nur so wie du es beobachten kannst, kannst du es sehr schön in diese beiden Teile teilen.
Mhm.
Und das ist einfach sehr, sehr interessant geschrieben.
Mhm. Würdest du es verschenken?
Ich habe hier eine Version zum Verschenken da. Ich wollte ja eigentlich Wein schenken, aber der hat sich schon so ein Ding beim Kindle Store gekauft. Mhm. Also kriegt das jemand
anderes. Ja, dann kannst du es jemand anderen verschenken. wir haben auch nochmal drüber geredet, dass das relativ viel Überlappung hat mit Being Wrong.
Ja.
Es sind so viele Überlappungen, dass ich mir eines der beiden Bücher sparen kann, wenn ich das andere gelesen habe.
Also wenn ich mir eins spare, dann will ich mir Being Wrong sparen. Mhm. Ganz klar.
Also, weil du nicht auf Philosophen stehst.
Weil ich nicht auf Philosophen stehe, weil in diesem Buch mehr drinsteht.
Mhm.
Wo da weniger drinsteht als in Being Wrong, ist eindeutig diese Geschichte, den Moment, in dem ich erkenne, dass ich mich geirrt habe.
Mhm.
Und die sozialen und psychologischen Implikationen dessen, dass ich einen Fehler gemacht habe. Darauf wird gar nicht so sehr eingegangen. Es wird halt darauf eingegangen, dass ein Fehler gemacht wird. Und oft wird halt auch nur darauf eingegangen, dass es halt, naja, in Studien, wo man es beobachten kann, ne?
Mhm.
Also er beschreibt nicht so Situationen wie jetzt diese Vergewaltigungsszene, wo die Frau den falschen Täter identifiziert hat.
Ja.
Das ist ja was, das kannst du wissenschaftlich nicht nachweisen, mhm. weil da gibt es einfach nicht genügend Fälle zu.
Ja.
Ne? Also mit solchen Dingen beschäftigt mhm. er sich nicht. Er beschäftigt sich halt mit Dingen, die er im Labor untersuchen kann. Aber er erklärt sehr schön, wie man das machen kann. Und insofern, ich würde Thinking Fast and Slow erst lesen und mir dann überlegen, ob ich Being Wrong mhm. nochmal lesen muss oder nicht.
Also das hört sich auch gerade so ein bisschen für mich an, so an, als ob in Thinking Fast and Slow die Wissenschaft eher im Vordergrund steht. Also ich meine, du hast jetzt ja hier Studien zitiert und weiß der Geier was.
Ja, ich meine, der Kerl ist Professor sein Leben lang, ne? Er hat einen Nobelpreis bekommen.
Genau. Und ich bin gerade überlegen, ob in Being Wrong Studien zitiert wurden. Also ich kann mich nur an diese ganzen Beispiele erinnern von den Leuten, mit denen die Catherine sich unterhalten hat. Aber richtige Studien...
Ich weiß nicht, ob konkret Studien...
Ne, also kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Und wir haben
es ganz klar
gelesen. Ja. Ne?
Also da sind sicher auch wissenschaftlich fundierte Sachen, aber die Dame ist halt Journalistin, ne?
Mhm.
Und das merkst du halt an der Stelle. Sie ist halt Journalistin und keine Wissenschaftlerin.
Okay, also, das heißt, dein Tipp ist, lies erstmal Thinking Fast and Slow und wenn es dich dann noch interessiert, dann kannst du nochmal in Being Wrong reinschnuppern.
Ja.
Und dann hast du das Thema auch so nicht abgegrast.
Genau.
Willst du noch was zu dem Thema sagen? Oder?
Nö.
Dann
das Bier ist leer, jetzt müssen wir.
Das Bier ist leer. Ja, mein Bier ist noch nicht leer, aber ich brauche ja auch noch ein bisschen für die Geschmacksevolution gleich. Also in diesem Sinne würde ich dann mal sagen.
Wir haben keine Ahnung, aber eine Meinung.
Und das ist auch gut so. Ich verschluckte meinen.
Ja. Ja.
Wie erwähnt, wir haben heute das India Pale Ale getrunken von Moment, jetzt muss ich auch husten. Entschuldigung. Skoflust. Skoflust. Das ist ein Golden Ale, also ein goldenes Öl. Ich glaube, das ist wieder schwedisch. Nee, Dänisch, was da hinten drauf steht. Also ich kann es wieder nicht vorlesen. Es schmeckt auf jeden Fall besser wie das Schokoladenbier. Aber das ist auch nicht schwer. Es schmeckt alles besser als das Schokoladenbier. Wir hatten es auch jetzt als gestern oder heute nochmal drüber. Meine Biere, also die dunklen Biere sind nicht mehr. Also das Dunkelste, was ich dann trinken kann, ist dann wahrscheinlich ein Duckstein oder ein Kilkenny. Aber dann hört es auch auf. Aber ich nehme mal kurz einen Schluck, bevor ich anfange, von anderen Bieren zu reden. Es ist echt ein lecker süffiges Bier. Es geht wirklich so ein bisschen in diese Richtung Duckstein. Also eigentlich so eher so ein rotes Bier. Oder vielleicht auch ein bisschen Richtung...
ist halt ein Pale Ale.
Ja, ne? Also es ist... ich finde es eigentlich ganz lecker, ne? Es schmeckt halt nicht so herb nach Bier wie die deutschen Biere, sondern schon hat so einen eigenen Geschmack wie die ganzen Ales. Ich finde das sehr lecker. Der Hopfen kommt schön durch. Jetzt nochmal einen Schluck nehmen. Nee, ist meins. Ja. Wie hat es dir geschmeckt, Johannes?
Gut. Punkt.
Okay.
Tschüss.
Ciao.